Hallo und herzlich willkommen zur Folge 67 des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute meine Hörerin Feline zu Gast. Und Feline ist Studentin, hat im vergangenen Jahr angefangen, sich mit ihren Finanzen zu beschäftigen. Und darüber wollen wir jetzt in den kommenden 56 Minuten sprechen. Aber nicht nur darüber, denn Feline war in den vergangenen 6 Monaten auch in den USA, hat an der Columbia University studiert, hat die Wahlen vor Ort mitbekommen und das ist auch ein Thema im Podcast. Dann sprechen wir über Fintech, wir sprechen über Geldanlage bei jungen Leuten und warum es so wichtig ist und noch eine ganze Menge mehr und ich hoffe, dass du Spaß beim Hören hast. Präsentiert wird dir diese Folge von meiner Mehrwertseite. Die findest du unter www.finanzrocker.net/mehrwert und dort findest du aktuelle Buchempfehlungen zu den Themen Finanzen, Geldanlage, aber auch eine ganze Menge mehr. Schau doch einfach mal vorbei und wir gehen ab zum Interview. Auf geht's! Herzlich willkommen zu einem neuen Hörerinterview und zum ersten in 2017. Und dieses Mal habe ich Feline zu Gast. Sie ist BWL-Studentin, Stammhörerin meines Podcasts und investiert lieber in ETFs statt in Handtaschen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Deswegen herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Feline. Alles klar bei dir und bist du noch geschlaucht von deiner Weltreise?
Hallo, ja, ich freue mich hier zu sein und auch mal ein Interview mitzumachen, auf der anderen Seite der Leitung zu sitzen. Mir geht's gut, also ich habe kein Jetlag, ich habe in Bangkok genug geschlafen und deshalb bin ich jetzt fit.
Okay, wir kommen ja gleich nochmal zu deinem Pensum der letzten Monate und auch zu deinem Reisepensum. Aber vielleicht magst du dich kurz nochmal vorstellen, bevor wir loslegen.
Ja, ich heiße Feline Paaschen, bin Studentin in Lüneburg und studiere BWL und E-Business mit Schwerpunkt Banken und Finanzwirtschaft und habe gerade ein aufregendes Jahr in New York und Asien hinter mir und habe eine kleine Schwäche für Handtaschen.
Genau. Dann lass uns doch gleich mal mit der Handtasche beginnen, denn das hat natürlich eine Hintergrundgeschichte, dass ich das weiß, denn du hast eine Podcast-Bewertung geschrieben, die ich vorgestellt habe und auch nochmal beim Finanzvisier Rockt vorgestellt habe und da hast du geschrieben, dass du dank meines Podcasts statt in eine neue Handtasche lieber in einen ETF-Sparplan investierst. Wie kam es denn zu diesem Umdenken?
War eigentlich ganz lustig. Ich arbeite für ein Startup und habe da Marketing gemacht und habe mich deshalb mit Social Media Marketing beschäftigt. Und du warst ja in dem Podcast von Social Genius und ich fand das super interessant und dachte, okay, ich möchte mir mal deinen Podcast anhören und habe dann halt angefangen, so einen Finanzrocker-Marathon zu machen und fand das super interessant und mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Und habe dann auch mein Studium so ein bisschen den Schwerpunkt drauf gelegt auf Finanzwirtschaft. Und dann habe ich auch das Podcast-Interview mit Jessica Schwarzer gelesen und habe ihr Buch gelesen und habe gesagt, okay, jetzt hast du hier die Anleitung zum Anfang. Mein Konto ist ja nicht mehr geworden durch die niedrigen Zinsen und durch die niedrigen Zinsen und die Inflation wird ja praktisch mein Geld aufgefressen. Deshalb dachte ich, ich muss jetzt echt was machen, ich muss was ändern. Ich bin so jung, ich habe so einen langen Anlagehorizont. Ich kann so vom Zinseszins profitieren, dass ich statt in Wertgegenstände, die schnell an Wert verlieren, lieber in etwas investiere, was mehr wird, wie halt ein ETF-Portfolio.
Und das machst du auch seitdem fleißig?
Seitdem habe ich einen Sparplan und habe jetzt nochmal eine größere Investition in 2 ETF-Sparpläne gesteckt.
Und sprichst du denn auch mit deinen Kommilitonen darüber?
Das ist eigentlich ganz lustig, weil relativ, glaube im zweiten Semester hat mein bester Studienkollege mal angefangen mit Aktien am Tisch und wir alle so, ach, das ist ja alles hier Zockerei und als Student hat man ja gar kein Geld. Also doch, er findet das ganz interessant und sich mit den Unternehmen auseinanderzusetzen. Und dann habe ich halt angefangen, mal darüber nachzudenken. Und habe deinen Podcast gehört, habe auch ein Buch gelesen, das heißt Rich Dad, Poor Dad. Das hat mich dann davon überzeugt, dass man anfangen sollte, sein Geld anzulegen, anstatt es nur auszugeben. Und dann habe ich halt angefangen, mich dafür zu interessieren und diesen Sparplan aufzubauen. Und dann auch zu bloggen. Und da sind danach ganz viele auf mich zugekommen und meinten, oh, ich interessiere mich für das Thema eigentlich, aber ich wusste echt nie, wie ich da anfangen soll und ist das nicht alles Zockerei? Und von daher ist das Interesse an den Studenten doch groß, aber ich habe das Gefühl, dass die finanzielle Bildung sehr schlecht ist und viele überhaupt nicht wissen, was ein ETF ist und denken, dass Aktien einfach nur Zockerei sind. Deshalb habe ich denen halt versucht, das zu erklären, dass wenn man vor allem breit diversifiziert, dass das Risiko sehr übersichtlich ist und dass, wenn sie es auf dem Konto lassen, das weniger wird. Und von daher kann ich eigentlich mit meinem engsten Freundeskreis, wir diskutieren über alles und mit denen ich auch den Blog schreibe, das ist schon immer ein Thema. Ja, mit meinen Freunden oder meinem größeren Freundeskreis ist das natürlich nicht unbedingt das erste Thema, wenn man Student ist. Ja. Aber ich habe gemerkt, dass die Nachfrage auf jeden Fall groß ist.
Ja, und du hast jetzt auch nicht darüber nachgedacht, aktiv anzulegen, sondern du wolltest dann gleich die passive Schiene fahren.
Ich habe natürlich über beides nachgedacht, habe mir dann aber überlegt, dass es deutlich besser ist, breit zu diversifizieren. Und ich bin ja auch sehr der Meinung, dass ich den Markt als Privatperson eigentlich nicht schlagen kann, weil Studien zum Beispiel ergeben haben, dass neue Informationen innerhalb von 15 Minuten schon komplett in den Markt eingearbeitet sind. Das heißt, dass der Markt, so wie er ist, sehr effizient ist. Außerdem gibt es so viele Fondsmanager, die gut bezahlt werden, die sich den Tag nur damit beschäftigen, Portfolios anzulegen. Und die schlagen die ETFs nicht mal. Also vor allem mit den Kosten, die sie und den ganzen Geldern, die sie bekommen, haben die trotzdem keine bessere Performance als der durchschnittliche ETF. Von daher dachte ich mir, wenn es genauso effektiv ist, in den Markt zu investieren, wie seine Zeit damit zu verbringen, Aktien rauszusuchen, mache ich doch lieber das und konzentriere mich auf die wirklich wichtigen Dinge. Und deshalb lege ich lieber passiv als aktiv an.
Man merkt, du hast dich mit dem Thema schon auseinandergesetzt.
Ja, ich hatte ja ein sehr intensives Studium. Das letzte halbe Jahr war ja komplett in Richtung Finanzen und Kapitalmärkte. Und ja, da hatten wir auch einen Kurs, der hieß Capital Markets and Investments. Und da ging es halt nur darüber. Und sogar der Prof hat gesagt, dass es mittlerweile sinnvoller ist, in Aktien zu investieren. Und auch die Financial Times hat sogar eine Studie jetzt gerade rausgebracht, dass die ETFs die aktiven Fonds schlagen. Von daher dachte ich mir, Fondsgebühr kann ich mir sowieso sparen durch den ETF. Und unterbewertete Aktien rauszusuchen ist halt sehr schwer. Also ich glaube, man kann es machen und es ist auch interessant. Aber ich habe einfach die Zeit dazu nicht und ich möchte mich nicht so viel damit beschäftigen, sondern möchte es hauptsächlich weiterlaufen lassen. Und mich zurücklehnen und mein Geld für mich arbeiten lassen.
Sehr gut. Dann lass uns doch mal darüber sprechen, welche Ziele du mit deinen Investitionen verfolgst. Ich sage ja auch immer wieder, man kann nicht das komplette Geld nur für die Rente anlegen. Und man soll sich natürlich auch eine neue Handtasche dann mal gönnen. Da spricht ja nichts gegen. Aber hast du dir denn konkret Gedanken gemacht, wie du vorgehen möchtest? Ist es jetzt erstmal für die nächsten 10 bis 15 Jahre in diesem ETF-Sparplan? Ist es für die Rente? Wie hast du dir das vorgestellt?
Also Rente ist natürlich bei mir noch sehr weit weg als Studentin, muss ich sagen. Also mein oberstes Ziel ist einfach Unabhängigkeit. Also ich möchte jetzt natürlich kurzfristig einfach verhindern, dass die Inflation und die niedrigen Zinsen mein Geld auffressen, dass da gar nichts passiert. Mittelfristig oder langfristig gesehen ist es halt einfach, vielleicht, also die finanzielle Freiheit wäre das oberste Ziel, aber sonst einfach unabhängig zu sein und in 15 Jahren sagen zu können, okay, ich möchte mich jetzt ein halbes Jahr um meine Familie kümmern oder eine Weltreise machen oder mein eigenes Business gründen oder werde ich im Job bleiben möchte, dann gegebenenfalls für die Rente zu sparen, weil mit der sieht es ja auch nicht so rosig aus in unserer Generation. Von daher glaube ich, dass durch den Zinseszins, das einfach deutlich effektiv ist, so früh anzufangen, weil man einfach von dem Zinseszins profitieren wird in 10 Jahren. Und ich meine, ich lege keine großen Summen an. Ich habe meinen Sparplan, den ich ungefähr 50 Euro im Monat bespare und ich gönne mir auch was. Ich meine, ich war ja auch gerade wieder auf Weltreise und man muss auch auf jeden Fall sein Leben genießen und nicht alles weglegen. Weil man weiß ja auch nie, wie lange es dauert.
Das stimmt. Du hast die Rente eben angesprochen. Jetzt bist du ja noch mitten im Studium, hast das ganze Leben noch vor dir. Nichtsdestotrotz hast du dich ja mit dem Thema auch schon mal auseinandergesetzt. Wie ist es denn da in deinem Freundes- und Bekanntenkreis? Ist es ein Thema, die Rente, oder wird es ausgeblendet komplett?
Ich glaube, die Rente ist noch nicht wirklich ein Thema. Also ich habe eigentlich noch nie von einem meiner Freunde gehört, dass er irgendwas für die Rente weglegt oder sich schon drum kümmert. Ich meine, alle meine Freunde sind fast Studenten oder gerade in der Ausbildung und daher ist das wirklich noch kein Thema. Ich habe das Gefühl, dass ich einfach von meinen Eltern das jetzt sozusagen mitbekomme, die so langsam sich ja schon darüber Gedanken machen, auch schon lange. Und dass ich einfach merke, dass es bei denen schon eng wird und man dann einfach auch hört, wie schlecht die Pensionsfonds aufgestellt sind, dass man sich da echt Gedanken machen muss. Und am besten auch schon früh, weil, ja, ich meine, die Bevölkerung wird immer älter. Von daher muss man sich immer mehr selbst drum kümmern. Und deshalb ist es, glaube ich, gut, sich schon mal das im Hinterkopf zu haben. Ich mache jetzt noch keine konkreten Schritte genau zur Rente, aber ich glaube, es ist wichtig, sich auf jeden Fall im Hinterkopf zu haben, auch wenn man schon anfängt, weil sonst es wird halt schnell zu spät. Also dann fängt man an, irgendwie größere Investitionen zu tätigen und das Leben wird ja eher teurer als günstiger. Aber sonst ist es noch kein Thema bei uns wirklich.
Ich merke das immer, wenn ich jetzt einen Vortrag halte zum Thema Vermögensaufbau und Geldanlage. Und da habe ich immer ein Beispiel drin vom Zinseszins und wie er wirkt, gerade über die Jahrzehnte. Und das ist immer sehr interessant, wenn ich mein Beispiel bringe von einem 20-Jährigen, der 40 Jahre Geld anlegt, der hat dann bei einem Sparplan von 150 Euro circa 242.000 Euro dann mit dem Zinseszins erspart. Wenn ein 40-Jähriger jetzt loslegt und auch 150 Euro für 20 Jahre anlegt, ist er nur bei 75.000 Euro. Und da sieht man eben den krassen Unterschied über die Jahrzehnte, wie sich das entwickelt. Und da kippt den Leuten immer die Kinnlade dann runter, wenn sie die Zahlen hören.
Ja, ich habe auch ein YouTube-Video gesehen zum Zinseszins. Das war sehr gut erklärt und sehr anschaulich. Und das unterschätzen halt viele, vor allem in meinem Alter. Also viele wissen, glaube ich, gar nicht, was der Zinseszins ist. Und wenn man sich das aber mal bildlich durchrechnet, das ist ungeheuerlich, wie sehr man davon profitiert, einfach früh, auch wenn es so kleine Beträge sind. Als Student hat man nicht viel Geld. Auch ich habe nicht viel Geld. Aber trotzdem, man kann sparen und dann kann man auch seine mindestens 25 oder 50 Euro im Monat zurücklegen.
Wie handhabst du das denn mit dem Thema Tages- und Festgeld? Hast du da eine Rücklage geschaffen, also eine Basis, oder hast du das jetzt alles in den Sparplan mit reingesteckt?
Also ich habe eigentlich kein richtiges Tages- und Festgeldkonto. Ich hatte das noch, als ich in der Schule war, da hatte ich ein Festgeldkonto. Aber jetzt durch die ganzen Reisen und so war mein Vermögen nie wirklich so groß. Von daher lag es meistens einfach auf dem Girokonto und ist jetzt halt größtenteils im Sparplan. Und meine Rücklagen sind jetzt praktisch auf dem Girokonto, aber ich muss mich jetzt vor allem, wenn ich mein Praktikum anfange und auch anfange, wieder Geld zu verdienen, muss ich mich mal um ein vernünftiges Tages- oder Festgeldkonto kümmern. Aber bis jetzt, da es ja auch kaum noch Prozente gab, lag alles jetzt die letzten 2 Jahre eigentlich immer auf meinen 2 Girokonten.
Du hast gerade das Praktikum erwähnt. Möchtest du erzählen, was du machst in den kommenden Monaten?
Genau, ich mache jetzt ein Praxissemester und fange jetzt Montag bei Ernst & Young an im Operational Transaction Advisory Service. Und da geht es darum, Transaktionsberatung durchzuführen, also Unternehmen zu beraten, ob sie andere Unternehmen kaufen sollten oder Teile ihres Unternehmens verkaufen sollte, wie um Restrukturierungsprozesse, also wenn es Unternehmen nicht so gut geht, wie man aus den roten Zahlen wieder rauskommt. Und danach gehe ich zu einem Fintech und die machen Investitionsberatung. Also da geht es darum, Portfolios aufzustellen und neue Trends zu analysieren und den Anlegern vorzuschlagen und denen die Möglichkeit zu geben, in diese Trends zu investieren oder nicht zu investieren.
Wie bist du da jetzt auf dieses Thema gekommen? Weil Fintech ist ja jetzt noch nicht so das Nonplusultra-Thema.
Also ich hatte das Gefühl, das war ziemlich das Buzzword der letzten 2 Jahre. Ich interessiere mich sehr für Startups. Also ich habe an unserer Uni das Startup Weekend mitorganisiert und wir haben jetzt auch eine Startup-Initiative gegründet, einfach weil mich Startups sehr interessieren und weil ich finde, dass unternehmerisches Handeln und Entrepreneurship einfach in Deutschland sehr stiefmütterlich behandelt werden. Das ist in Amerika deutlich anders, aber hier möchte jeder in einem mittelständischen Unternehmen anfangen oder in einem großen Unternehmen. Und es gibt wenige, die jetzt schon im Studium sagen, sie möchten mal selber gründen. Und deshalb, so ist mein Interesse für Startups entstanden, weil ich das sehr wichtig finde, dass neue Unternehmen entstehen und dass es in Deutschland gefördert werden sollte. Und da ich mich hier aber sehr für Finanzen interessiere, dachte ich, Fintech ist natürlich die perfekte Kombination aus Finanzen und Bankwirtschaft und Startups. Und ich glaube einfach, dass Fintechs die Chance haben, ein sehr traditionelles Business aufzurütteln. Weil meiner Meinung nach ist ja, wenn Amazon es geschafft hat, die Bücherläden obsolet zu machen, werden die Fintechs es schaffen, die Banken zu revolutionieren. Was natürlich deutlich schwerer ist für die Fintechs, weil in der Bankenbranche gibt es viel mehr Regulierung und die Fintechs sind zurzeit, können die ganzen Serviceleistungen, die sie anbieten, so günstig anbieten, weil sie natürlich diesen ganzen Regulierungen genau nicht folgen müssen, da sie ja meistens nur Teile von den Bankleistungen anbieten und nicht das gesamte Spektrum. Und das ist natürlich die Frage über lange Sicht, inwieweit die sich durchsetzen können oder von den ganzen Regulierungen überschüttet werden und dann einfach deutlich teurere Services anbieten müssen.
Du hast schon recht, das Thema Fintech ist natürlich ein Buzzword gewesen in den vergangenen 2 Jahren. Aber wie beim Thema Finanzen eben auch, ich kann mir vorstellen, dass viele deiner Kommilitonen mit Fintech jetzt nicht so viel am Hut haben. Und man sieht natürlich in der Bevölkerung auch, dass das Wachstum sehr, sehr langsam läuft. Also wenn man sich jetzt die Robo-Advisor anschaut, da ist das Wachstum sehr, sehr klein im Verhältnis. Das Einzige, wo es extrem wächst, das ist bei den Peer-to-Peer-Plattformen und bei diesen Festgeldanlagen wie Weltsparen oder so. Da wächst es komischerweise auch exponentiell. Aber ansonsten ist Fintech auch vom Erfolg her noch nicht ganz so in aller Munde gekommen.
Ja, es wundert mich auch immer, wie wenig Leute zum Beispiel PayPal kennen. Also wir in unserer Freundesklicke überweisen alles mit PayPal hin und her und andere Freunde haben davon noch nie gehört und von Fintechs auch nicht. Die Deutschen sind halt sehr traditionsbewusst und müssen halt erstmal lernen, anderen Institutionen zu trauen. Und Fintechs müssen sich halt erstmal dieses Vertrauen erarbeiten. Das ist in Amerika zum Beispiel deutlich fortgeschrittener und hier dauert das ein bisschen länger. Ich meine, hier gehen der Durchschnittsdeutsche halt gerne zur Volksbank oder zur Sparkasse und zahlt da auch seine Gebühren und weiß aber gar nicht, was er alles noch für Möglichkeiten hat, da die Investitionen in die Startups hier auch deutlich geringer sind als in Amerika und die Fintechs gar nicht die Möglichkeiten haben, dieses Marketing zu betreiben, um auf sich aufmerksam zu machen. Ich glaube, viele Leute wissen einfach noch gar nicht über die Möglichkeiten. Aber ich glaube auch, dass die Millennials, also meine Generation, mehr und mehr mit dem Thema aufwächst. Und das haben ja auch Studien gezeigt, dass viele von in meiner Generation den Banken gar nicht mehr vertrauen und sich nach neuen Partnern umgucken. Und diese neuen Partner werden Fintechs sein. Von daher glaube ich, dass vor allem mit unserer Generation und wenn unsere Generation auch anfängt, Geld zu haben und Geld anzulegen, dass sie dann nochmal deutlich schneller wachsen werden. Aber es ist ein langer Prozess. Also auch Amazon hat lange gebraucht. Von daher ist es, glaube ich, eine Entwicklung.
Ja, und die dauert dann eben auch seine Zeit. Nutzt du denn für dein Banking und auch für die Geldanlage dein Smartphone oder ein Tablet?
Also jetzt, als ich durch die Weltgeschichte gereist bin, habe ich sehr oft mein Handy benutzt. Das war super praktisch, weil wo man auch ist, kann man sein Konto checken und nachgucken. Ich habe kein Tablet, sonst mache ich viel mit dem Rechner und gucke da meinen Kontostand nach, mache meine Überweisung übers Laptop, wobei ich auch Freunde habe, die nicht mal das machen. Die gehen auch zur Bank, wo ich mir denke, oh mein Gott, das dauert ja einen halben Tag, bis ich bei der Bank bin und das abgegeben habe und wieder zurück bin. Also ich glaube, die Leute, wenn sie die ganzen Vor wenn sie das alles mal ausprobieren würden, dem Ganzen mehr Vertrauen schenken würden, würden sie die Vorteile einfach deutlich, deutlicher sehen und dann würde die Fintech-Branche auch deutlich mehr wachsen.
Das heißt, für die Zukunft planst du das dann auch ein bisschen mehr mobiles Banking zu betreiben.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das iPhone oder Smartphone immer mehr Bereiche in dem Leben bestimmen wird. Also ich meine, wir haben früher nur telefoniert und SMS geschrieben. Heutzutage machen wir unser Banking und wahrscheinlich in 5 Jahren regeln wir auch noch den Strom in unserem Haus und solche Geschichten. Und die werden ja auch größer, die Displays. Man kann ja auch immer mehr damit machen und es wird auch immer komfortabler. Wir haben jetzt mittlerweile, glaube ich, alle mobile Daten. Von daher werde ich mehr machen. Ich glaube, es wird auch immer mehr.
Hast du keine Angst, dass die Daten geklaut werden können?
Generell oder bei Fintechs?
Generell, also wenn du mobil unterwegs bist und mobile Hotspots jetzt zum Beispiel nutzt, da ist es ja in Deutschland häufig so, dass die sehr, sehr große Angst haben vor Datenverlusten. Ist es bei dir jetzt anders? Siehst du das relaxter im Verhältnis oder hat da eine Entwicklung stattgefunden?
Also meiner Meinung nach sehen wir Deutschen das alle viel zu relaxed mit den Daten. Also was wir über uns preisgeben, allein über Facebook, Instagram oder Snapchat, ist deutlich mehr, als wenn ich eine Transaktion bei der Bank mache. Und ob ich da jetzt in einem Hotspot bin oder meine Bank wahrscheinlich meine Daten verkauft, das ist mir eigentlich sozusagen egal. Ich kann es eh nicht ändern. Meine Daten werden verwertet, meine Daten werden verkauft. Und ja, also natürlich, ich sehe das als einfach Mensch oder Großunternehmen machen mit meinen Daten Geld. Das sehe ich natürlich nicht so gerne, aber ich kann es auch nicht ändern. Und ich habe dadurch natürlich auch einen unglaublichen Vorteil. Also dadurch kann ich Online-Banking betreiben. Auch Online-Marketing ist nicht nur schlecht. Dafür werden mir Sachen angezeigt, die ich wirklich brauche und auf mich zugeschnitten sind. Aber ich glaube, sozusagen das mobile Banking nicht zu benutzen, weil irgendwie Daten geklaut werden können, das kann auch geklaut werden, wenn ich an meinem Rechner zu Hause bin oder die werden gehackt. Also alle großen deutschen Banken wurden letztes Jahr gehackt. Und da schreit auch keiner auf. Oder also viele große Unternehmen wurden gehackt, Home Depot in Amerika, tausende Kundendaten wurden geklaut. Also sozusagen, dann müsste man schon in Richtung Blockchain oder einer ganz neuen Technologie gehen, wenn man sich um Datensicherheit wirklich einen Kopf macht. Und ich glaube, die Deutschen sagen zwar immer, sie wollen ihre Daten nicht hergeben und sind da sehr sensibel, aber dann posten die auf Facebook ihr gesamtes Leben. Also das ist, ja.
Ja, und kaufen mit Payback-Karten ein.
Und kaufen mit Payback-Karten oder sonst irgendwelchen teuren Karten ein, wo alles gespeichert wird.
Ja, ich finde das immer interessant und ich glaube, das ist der Hauptansatzpunkt für so ein Umdenken, gerade auch mit Mobilität. Also wenn du jetzt nach Skandinavien gehst, in die USA, nach Australien, da sind die Leute einfach viel, viel weiter und haben auch nicht so eine Angst vor modernen Technologien, jetzt wie zum Beispiel das kontaktlose Bezahlen. Das wird kaum genutzt hierzulande, dabei ist es so bequem und das kann ich zum Beispiel auch nicht nachvollziehen.
Ja, das ist halt wieder das sehr Traditionelle und es ist, glaube ich, schwer in Deutschland Leute dazu zu bewegen, etwas zum allerersten Mal zu machen. Also das habe ich jetzt auch mit meinen Startup-Erfahrungen gemerkt, dass es schwer ist, auch wenn es deutlich bequemer ist, die neue Technologie, Leute dazu zu bewegen, es einmal auszuprobieren und diese ganzen Vorteile einmal zu genießen, ist super schwer. Dann machen Sie lieber, gehen Sie lieber zur Bank, um anstatt sich einmal eine halbe Stunde hinzusetzen, sich das anzugucken und dann jeden Tag, jede Woche eine halbe Stunde den Weg zur Bank zu sparen. Da sind die Amerikaner und die Australier deutlich weiter und die bezahlen ja, die sind es auch gewohnt, alles mit Karte zu zahlen. Also in Neuseeland, Australien, Amerika, da zahle ich meine Milchtüte mit der Karte und hier hole ich immer meine 90 Cent oder was das sind, aus dem Portemonnaie raus. Aber ich glaube, das wird auch kommen. Da wird ein Umdenken stattfinden und wir konnten uns bei vielen Sachen nicht vorstellen, dass wir das heute machen. Wir konnten uns auch nicht vorstellen, dass wir mit kleinen Computern rumlaufen und ich meine, die nehmen ja auch ständig auf, wo wir sind. Also die meisten Leute haben ihre Ortungsdienste an. Google weiß immer, wo wir sind. Also von daher.
Du hast die USA jetzt ja schon häufiger erwähnt. Du warst ja jetzt einige Monate lang in den USA, hauptsächlich in New York. Wie ist denn da so der Umgang mit Geld, mit Geldanlage? Hast du da irgendwas mitbekommen?
Es ist deutlich anders, weil zum Beispiel alle Leute in meinem Alter sind hochverschuldet. Das ist halt was, was hier keiner von meinen Freunden ist verschuldet, weil keiner Studiengebühren zahlt. Und da sind ja, liegen die Studiengebühren bei 20.000 Euro im Semester ungefähr. Das heißt, die haben alle Kredite, die müssen sich alle irgendwie Sorgen machen, dass sie nach dem Studium einen Job finden, der genügend bezahlt, um ihre Kredite abzuzahlen. Die sind auch nicht so frei in ihrer Studienwahl, habe ich das Gefühl, weil es halt nur darum geht, seinen Kredit am Ende zurückzuzahlen. Also bei denen ist es ein deutlich wichtigeres Thema, während hier viele Leute von ihren Eltern oder von BAföG unterstützt werden, keine Studiengebühren zahlen. Die haben halt ihr Studentenbudget und damit kommt man auch in Deutschland gut aus und das war's. Am Ende ist dann auch nicht viel übrig. Während in Amerika, die machen sich deutlich mehr Gedanken, wo nehme ich meinen Studienkredit auf, wie zahle ich den zurück? Und die Legen sind auch bei der Geldanlage deutlich risikoreicher. Also die legen viel mehr in Aktien an oder in Fonds. Während da in Deutschland sind die Aktien fast schon ein rotes Tuch und die Gefahr überhaupt. Die sind da deutlich entspannter und deutlich offener. Also was mich hier auch stört in Deutschland, ist ja immer Gehalt und Geld anlegen ist ja ein rotes Tuch. Also man redet über alles mittlerweile, aber nicht, wo man, wie viel man verdient oder wo man sein Geld anlegt. Auch in Familien wird das wenig darüber geredet. Und als vor allem als Student kommt man halt in die Arbeitswelt und man hat halt einfach keine Vorstellung davon, wie viel Gehalt ist jetzt okay, wie viel sollte ich verdienen, was soll ich mit meinem Geld machen, soll ich mir auch einen Bausparvertrag holen, wie mein Vater damals. Es wird halt wenig hier wird sehr wenig darüber gesprochen, was ich sehr schade finde, weil es einfach das wichtigste Thema, also ein wichtiges Thema ist, vor allem wenn man aufwächst. Man muss seine Rechnung zahlen, man muss Geld verdienen und man muss irgendwie versuchen, auch sein Geld zu sparen. Und das kommt hier in Deutschland einfach leider zu kurz.
Du hast ja da vor Ort auch die Wahl von Trump als Präsident miterlebt. Wie war so das Empfinden in New York?
Ja, leider habe ich das miterlebt. Es war sehr krass und unerwartet. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Emotionen bei einer Wahl gesehen oder gespürt. Es war wirklich so, ich meine, ich war in meiner Columbia-Bubble da so ein bisschen. Also ich war halt nur mit Studenten zusammen oder mit Akademikern und die waren halt alle pro Hillary oder haben gesagt, klar, Hillary und Trump sind jetzt beide nicht die besten Präsidentschaftskandidaten und haben beide ihre Schwächen, aber Hillary ist auf jeden Fall das kleinere Übel. Und haben auch alle für Hillary gewählt. Und auch ich war während der Wahl in Boston und da war es genauso. Alle waren total für Hillary. Und auch ich als Europäerin konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass man Trump wählen könnte. Also für mich war Hillary gewinnt und alle waren auch super siegesgewiss. Und dann hat es halt angefangen, dass Trump die ersten Swing States für sich gewinnt. Also wir saßen da und wir waren sprachlos. Wir konnten das echt nicht glauben, dass Trump auf einmal einen Staat nach dem anderen sich färbt und für Trump gewählt hat. Und von daher war es ein großer Schock und die Menschen sind dann wirklich an der Uni rausgegangen und haben geweint. Erwachsene Menschen standen da und haben geweint und haben protestiert und am nächsten Tag, es war wie ein Staatstrauertag. Also die ganze Uni war gelähmt. Es saßen Leute in der Mensa und haben auf einmal angefangen zu heulen. Alle haben sich traurig umarmt. Also es war einfach sehr unerwartet bei uns. Aber ich kann mich auch nicht so gut in jemanden reinfühlen, der in Middle America sitzt und aus Texas kommt oder so, seinen Job verloren hat und Angst hat, dass ein Mexikaner irgendwie seinen Job klaut. Von daher kann man sich halt schwer in die Leute reinversetzen und das haben wir halt nicht gemacht. Wir waren halt so ein bisschen, haben halt nur uns gesehen und bei auch meine Freunde oder Familie in Montana, wo ich in der Highschool war, waren halt alle für Hillary. Und nach der Wahl hat man richtig gemerkt, wie sich die Familien zerstritten haben. Also die reden alle teilweise nicht mehr miteinander, weil die einen haben Trump gewählt, die anderen Hillary und haben sich da teilweise auf Facebook irgendwelche Schlachten geliefert, was für uns ja unbegreiflich sind, aber für die Amerikaner ist Facebook ja noch ein deutlich, deutlich wichtiger und die posten ja auch viel mehr. Da haben sich auf einmal die Familien total gestritten und sich gegenseitig blockiert und gesagt hat, wie kannst du überhaupt für Trump wählen oder wie kannst du Hillary wählen? Und jetzt war ja auch gerade der große March der Frauen, wo auch viele von meinen Freundinnen dabei waren. Also es war schon Schock und man weiß halt nicht, was passiert. Also Trump ist halt super unberechenbar. Für die amerikanische Wirtschaft wird es wahrscheinlich gut sein. Für uns als Exportnation wird es nicht so gut sein. Und ich glaube auch, dass die internationalen Freundschaften dadurch leiden werden. Aber wir werden sehen, was kommt. Es ist im Moment sehr viel Ungewissheit in der Welt, ob es mit dem Brexit ist, ob es mit Trump ist. Aber auch wir haben Wahlen und wir zeigen gerade mit dem Finger auf alle anderen Länder. Und bei uns gewinnen dann die rechtspopulistischen Parteien stark dazu. Also mal gucken, was bei uns passiert.
Ja, das ist momentan weltweit halt kritisch, ob das nun mit Russland ist, mit der Türkei, mit den USA, mit Großbritannien. Also es ist sehr wechselhaft so vom Gefühlsempfinden. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, also Trump wurde ja vorgestern dann als Präsident vereidigt und dann kommt es prompt zu Aufmärschen. Das sagt eigentlich schon sehr, sehr viel aus. Nur vorher hat die Welt ja gar nicht so viel mitbekommen von dem, was du jetzt geschildert hast. Also so extrem habe ich das jetzt noch nicht mitbekommen.
Ja, ich glaube, das kam einfach daher, dass ich sozusagen direkt vor Ort war und direkt an der Uni war. Und da sind einfach vor allem New York, in New York hat ja Hillary mit großem Abstand gewonnen. Die sind halt sehr liberal, die New Yorker, die sind super weltoffen. Da hast du halt ganz viele internationale Studenten, du hast auch eine super gemischte Studentenschaft, die du halt woanders gar nicht so hast. Und deshalb glaube ich, und es ist halt auch ein sehr liberales College. Von daher war bei uns der Schock, glaube ich, extrem groß. Und das wurde aber in Deutschland auch gar nicht so berichtet. Also da war die Wahl halt, es wurde viel über die Wahl geschrieben, aber was die Menschen dazu gesagt haben, wurde, glaube ich, in Deutschland auch gar nicht so sehr thematisiert. Und das war natürlich in New York, an der Uni waren diese krassen Reaktionen oder generell auch in New York, aber im Rest von Amerika, glaube ich, war das nicht so sehr oder die Menschen waren nicht so gerührt oder geschockt von der Wahl.
Lass uns jetzt mal über ein angenehmeres Thema sprechen. Du schreibst ja seit einigen Monaten über Themen wie Geld, Aktien und hast einen eigenen Blog, den du mit Kommilitonen und Freunden zusammen machst. Was hat dich denn dazu gebracht, einen Blog zu starten?
Ja, genau, mein gleicher Studienfreund, der auch damals mit dem Thema Aktien angefangen hat. Mit dem wir sind so vier Freunde und wir saßen halt zusammen und da ging es halt darum, wie viel wir eigentlich so gemacht haben und gelernt haben bis jetzt schon im Studium. Und das war halt, bevor wir alle ins Ausland gegangen sind. Also einer ist nach Südkorea gegangen, einer nach Finnland und noch jemand nach Amerika. Dann hat er damit angefangen, dass es doch mal interessant wäre, über das, was wir so gelernt haben und über unsere Auslandsaufenthalte oder so einen Blog anzufangen. Und auch zum Thema Geldanlage, weil es mich sehr oder uns beide sehr interessiert hat und wir immer den Streit hatten, was denn jetzt besser ist, aktives oder passives Investieren. Und darüber mal anfangen zu bloggen. Und dann war ich sehr skeptisch am Anfang und habe mir überlegt, okay, was denken denn dann alle über mich, wenn ich so einen Blog anfange? Und man stellt sich ja schon so ein bisschen zur Schau oder stellt sich, also alle können diesen Blog halt sehen und es war mir erst ein bisschen unangenehm. Dann habe ich aber, hat er gesagt, nee, man muss auch Sachen mal wagen oder ausprobieren und was haben wir eigentlich zu verlieren? Und dann habe ich darüber länger nachgedacht und habe mir gesagt, so eigentlich ist es sind interessante Themen. Ich habe mit anderen darüber gesprochen, die auf einmal ein totales Interesse daran gezeigt haben und meinten so, ja, das wird total cool, wenn du das machst, Feline, probier es doch einfach mal. Und dann habe ich halt angefangen, vor allem über Finanzthemen zu schreiben. Und die Rückmeldung war super. Also ich habe von ganz vielen, mit denen ich auch lange nichts mehr zu tun hatte, total positive Rückmeldungen bekommen, dass sie es super interessant finden und dass endlich mal jemand verständlich erklärt hat und dass sie schon länger irgendwie so 1000 Euro auf der Bank liegen haben, aber nicht wissen, was sie damit machen sollen. Und ja, wenn das irgendwer jetzt komisch findet oder doof findet, dass ich einen Blog schreibe, das ist mir dann auch relativ egal, weil meine Freunde unterstützen mich dabei und es war echt eine, es ist eine coole Erfahrung und man kommt auch im Gespräch mit Leuten, mit denen man lange nichts mehr zu tun hatte und findet irgendwie auch neue Freunde und von daher war es eine sehr positive Erfahrung.
Wie bist du auf den Namen StatCon gekommen?
Von Student Connection kommt das.
Okay.
Ich glaube, wir saßen auch zusammen, haben ein bisschen gebrainstormt, haben geguckt, was frei ist an URL-Seiten. Und dann sind wir dazu irgendwie gekommen. Und weil wir auch, wir hatten, glaube ich, gar nicht mal erst dieses Finanzthema, sondern hatten noch ganz viele andere Ideen, die wir, sozusagen, über die wir schreiben wollten. Und mit StatCon kann man halt alles machen. Also jeder hat so ein bisschen seine Expertise und sein Gebiet. Und ja, das fanden wir ganz passend.
Und haben sich die Besucherzahlen denn jetzt schon ein bisschen entwickelt?
Ja, also vor allem seit ich halt auch angefangen habe, das dann auf Facebook, auf meiner Facebook-Seite zu posten und über die ganzen Finanzthemen zu bloggen, sind die wirklich stark gestiegen. Also wir haben echt eine gute Entwicklung jetzt zurückgelegt und ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt auch ein paar größere Sachen für 2017 geplant. Das Bloggen dauert dann ja doch immer länger, als man denkt, bis so ein Blogpost fertig ist. Vor allem in dem Bereich möchte man ja auch keine Halbwahrheiten veröffentlichen und das soll dann ja auch schön klingen und die Rechtschreibung soll gut sein und vor allem thematisch muss es halt einwandfrei sein bei solchen Themen und das dauert dann natürlich, aber ich habe jetzt ein bisschen was für 2017 geplant und freue mich jetzt und hoffe, dass natürlich noch mehr Leute den Blog lesen, weil es dauert schon am Anfang ein bisschen, bis sich sowas etabliert und entwickelt und genügend Leute das lesen und man möchte halt nicht nur ins Off schreiben, sondern das, was es dann auch ausmacht, das Bloggen, ist natürlich, wenn dann Leute zu dir kommen und sich freuen oder man nette Kommentare liest, dann lohnt sich das auf jeden Fall, die ganze Arbeit. Deshalb hoffe ich mal, dass ich das jetzt in 2017, das ist auch mein Ziel, dass da die Leserschaft noch größer wird.
Informierst du dich denn regelmäßig über das Börsengeschehen und allgemeine wirtschaftliche News oder hast du da gar keinen Draht zu?
Also doch, das mache ich schon. Dadurch, dass ich ja auch an der Uni bin, müssen wir ja auch so ein bisschen auf dem Laufenden sein. Also ob man dann mal den Wirtschaftsteil liest oder durch Podcast hört. Jetzt lese ich auch viel die Financial Times. Ich habe in Amerika praktisch gelernt, wie man die liest und interpretiert. Das war sehr interessant, weil das ist ja auch, als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir, das könnte jetzt auch auf Chinesisch sein. Wovon reden die? Aber ich habe viel dazu gelernt und kann die jetzt halt auch lesen. Und die finde ich super interessant. Da sind tolle Artikel dabei. Ja, und sonst den Wirtschaftsteil in den normalen Tageszeitungen lese ich auch ganz gerne.
Wie liest man denn die Financial Times?
Ja, es sind halt viele Konzepte versteckt, über die ich erst was lernen musste. Also da habe ich auch eine große Blogserie jetzt für 2017 geplant, in der ich Financial Times Artikel vorstelle und sozusagen erkläre, was damit gemeint ist. Und man muss halt so ein paar Basic-Konzepte über die Finanzwirtschaft kennen, um die vernünftig lesen zu können und auch wissen, was dahinter steht. Und dann ist es halt Übung. Irgendwann spricht man auch die Sprache und versteht auch die ganzen Vokabeln und dann bringt das auch Spaß. Aber man muss da auch erst hinkommen und es war eine lange Entwicklung, bis ich jetzt hier bin und so einen Artikel lesen kann, muss ich auch sagen.
Ja, auf die Serie bin ich ja mal sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall deinen Blog dann verlinken und ich denke, da werden auch einige Leute dann mal vorbeischauen bei dir. Ich komme dann jetzt auch schon zur letzten Frage, nämlich was du generell so von Finanzblogs oder auch Finanzpodcasts hältst, um sich mit den Themen Geldbörse, Rente oder anderen Themen dann auseinanderzusetzen. Ist es wichtig gerade für junge Leute oder ist es dann wieder ein bisschen zu spezifisch?
Also ich glaube, es ist super wichtig, vor allem für junge Leute, das Medium Podcast und YouTube zu bespielen, weil viele Leute lesen zum Beispiel keine Tageszeitung mehr oder es ist halt auch, also eine Financial Times Artikel zu lesen, das versteht halt ein Laie jetzt auch nicht, leider. Und deshalb finde ich es super wichtig, wenn Menschen sich die Zeit nehmen und Podcasts machen oder YouTube-Videos und das verständlich erklären, weil unsere Generation ist. Die hört Podcasts, die guckt sich YouTube-Videos an oder liest sich Blogs durch. Und ohne deinen Podcast wäre ich auch nie darauf gekommen und hätte wahrscheinlich zum Beispiel Marketing studiert. Von daher bin ich Menschen wie dir super dankbar, dass sie sich wirklich die Zeit nehmen und Podcasts aufnehmen und schneiden und Texte recherchieren und das vor allem einfach dem normalen durchschnittlichen Studenten oder Deutschen zu erklären, weil in der Finanzbranche wird mit irgendwelchen Fachjargon um sich geschmissen, was nicht mehr die Banker verstehen. Und das ist halt schade. Und dadurch sind halt auch so viele Leute so abgeschreckt und haben Angst davor. Und deshalb glaube ich, dass Blogs und Podcasts für die finanzielle Bildung in Deutschland super wichtig sind. Deshalb, ja, blogge ich ja auch.
Ja, ich finde es übrigens sehr interessant, dass du über den Social Genius Podcast auf mich aufmerksam geworden bist, weil das war ja so eine Geschichte, die ich so nebenbei gemacht habe, weil ich eben auch aus dem Marketing komme und mich der daher auch interessiert hat. Da habe ich gesagt, ja, mache ich mal ein bisschen Fintech. Und der kam komischerweise echt gut an und da sind viele Leute dann auf meinen Podcast aufmerksam geworden.
Ja, ich finde, das war eigentlich eine super Gelegenheit, mal Leute, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen, weil die Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, die beschäftigen sich sowieso mit dem Thema, aber ich finde es super wichtig, auch mal Leute, die was ganz anderes machen, dazu zu bekommen, darüber überhaupt nachzudenken. Also ich habe ja auch Marketing gemacht und habe auch im Marketing gearbeitet während meiner Studentenzeit und habe halt überhaupt nicht wirklich darüber nachgedacht, was ich mit meinem Geld, also ich hatte nie wirklich viel Geld, von da habe ich das gedacht, okay, das liegt jetzt halt auf dem Girokonto, da kann es bleiben. Und deshalb fand ich super, dass du in einem Marketing-Podcast warst und ich glaube, da haben einfach viele, die sich da überhaupt keine Gedanken gemacht haben, angefangen, eigentlich überhaupt mal über die ganze Geldsache nachzudenken. Ich glaube, das ist wichtig, dass Menschen, vor allem in meinem Alter, einfach mal anfangen, darüber nachzudenken, nur darüber nachzudenken.
Ja, deswegen finde ich es auch wichtig und auch super, dass ich junge Leute wie dich dann nochmal im Podcast habe, weil ich glaube, du bist zusammen mit der Ex-Studentin die jüngste bisher in meinem Podcast. Und das ist dann natürlich besonders wichtig, dann auch mal mit jüngeren Leuten darüber zu sprechen und dann auch ein Gefühl zu vermitteln, wie andere damit umgehen dann.
Ja, ich glaube auch, vor allem weil bei uns der Anlagehorizont einfach noch so lange ist, dass wir durch den Zinseszins so davon profitieren, wenn wir jetzt schon anlegen und wenn es halt auch nur kleine Beträge sind und nicht erst anfangen, wenn wir 40 sind und wenn es eigentlich schon zu spät ist und man schon ein großes Auto hat, was Geld verschlingt oder eine teure Wohnung oder ein teures Haus. Da ist es halt einfach wichtig, jetzt schon ein bisschen Geld zur Seite zu legen, das nicht anzufassen und das aus dem Geld mehr Geld zu machen.
Das war sehr schön. Lass uns zum Word Shuffle kommen. Du kennst ja das Word Shuffle schon zur Genüge. Ich brauche es dir nicht vorstellen.
Ja.
Und ich habe mir ein paar interessante Begriffe überlegt und würde beginnen mit Norddeutschland.
Ja, meine Heimat. Ich liebe Norddeutschland. Ich liebe Hamburg. Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Ich bin in der Nähe von Hamburg aufgewachsen. Ich studiere jetzt in Lüneburg. Das ist ja auch ganz in der Nähe von Hamburg. Ich bin HSV-Fan. Ich liebe die Ost- und Nordsee.
Sehr schön. Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich würde Hamburg zwar nicht als die schönste Stadt sehen, aber da sind die Meinungen natürlich ein bisschen geteilt.
Was
So ab
sagst du denn,
Lübeck.
ist die schönste Stadt der Welt, Lübeck?
Ja, eigentlich schon.
Aber
Deswegen verschlägt mich das auch immer wieder hierher. Aber gut, ich habe in Hamburg auch einige Jahre gearbeitet. Ich kenne Hamburg, habe da auch gewohnt. Ich finde, es ist eine schöne Stadt, aber ja, ist nicht die liebste Stadt von mir.
ja, Lübeck ist schon eine wunderschöne Stadt, wunderschöne Altstadt, aber da ist dafür auch nicht so viel los.
Nö, ist ein Dorf.
Ja.
Das ist mir auch völlig bewusst. Und wahrscheinlich ist genau das der Aspekt, der mich so reizt an der Stadt. Ja. Der nächste Begriff ist Kampfsport.
Kampfsport, ja, mache ich, habe ich angefangen im Studium so richtig zu machen. Ich habe mit Taekwondo angefangen. Kampfsport hat mich schon immer gereizt. Ich habe eigentlich meine ganze Jugend Fußball gespielt und bin auch immer noch begeisterte Fußballerin, aber wollte halt im Studium was Neues machen, weil es auch einfach eine zu große Verpflichtung ist, einen Teamsport zu machen. Und dann habe ich mit Taekwondo angefangen und das bringt mir total Spaß und mit Boxen und guter Ausgleich.
Okay, dann kommen wir zum nächsten, das ist Glück.
Glück. Ja, ich glaube, fürs Glück ist jeder selbst verantwortlich und man muss nach dem Glück suchen und man muss vor allem oftmals einfach innehalten und dankbar und glücklich dafür sein, wo man gerade ist. Und wenn man gerade nicht glücklich ist, sollte man überlegen, wie man glücklich werden kann.
Lieblingsbuch ist der nächste.
Ich liebe Lesen. Ich lese viele Bücher. Oh, das ist mein Lieblingsbuch. Also, was ich jedem empfehlen würde, wäre Rich Dad, Poor Dad und die 4-Stunden-Woche. Aber das sind jetzt natürlich mehr so Persönlichkeits- oder Finanzbücher. Aber das waren die Bücher, die mich in letzter Zeit, glaube ich, am meisten geprägt haben.
Magst du vielleicht von jedem Buch einen Aspekt hervorheben, der dich besonders begeistert hat?
Also Rich Dad, Poor Dad ist einfach, um mein Grundverständnis dafür zu erlangen, warum die Reichen reicher werden und die Armen ärmer. Und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man aus seinem Geld mehr Geld machen kann und dass man halt nicht in Wertgegenstände wie Autos oder Handtaschen investieren sollte, die ihren Wert verlieren, sondern lieber in Gegenstände investieren sollte, die sich vermehren. Und bei der 4-Stunden-Woche hat mich sehr gereizt. Es waren viele praktische Themen, wie man effizienter und effektiver arbeiten kann, um mehr Freizeit zu haben. Das fand ich war eine gute Idee.
Ja, das ist ja eigentlich auch so, das Buch oder die Anleitung für die junge Generation, wie sie zum skalierbaren Online-Business wird. Das schildert ja Tim Ferriss praktisch. Und ich fand es interessant zu lesen, wobei man da halt wirklich dann was Allgemeines rauszieht und nicht die konkrete Anleitung zum Reichwerden, genau wie bei Rich Dad Poor Dad. Aber es sind da echt wichtige Mindsets drin, die da vermittelt werden, finde ich.
Ja, sehe ich auch so. Also jetzt nur noch 4 Stunden zu arbeiten, würde für mich auch nicht in Frage kommen. Und man soll auch nicht sein ganzes Geld investieren. Aber es sind gute Ideen, gute Mindsets und ein paar gute Kniffe, die man, glaube ich, übernehmen könnte.
Der nächste Begriff ist New York.
Sehr coole Stadt. Wunderschöne Stadt. Da gibt es so viel zu machen, egal welcher Tag der Woche ist. Man kann immer ausgehen, man kann alles machen, was man möchte, ob man jetzt einen Marathon laufen möchte, ob man durch den Central Park spazieren möchte oder in Brooklyn cool brunchen möchte. New York hat super viel zu bieten, ist natürlich auch eine sehr hektische und teure Stadt, aber auf jeden Fall kann man da gut mal ein halbes Jahr leben.
Okay, aber wahrscheinlich nicht länger, oder? Irgendwann ist das dann doch zu groß.
Oh, also ich könnte mir jetzt vorstellen, so 2, 3, 4 Jahre könnte ich mir das schon vorstellen, solange man noch jung ist, da zu leben und zu arbeiten. Ja, ich glaube, irgendwann wird es stressig und zu groß, aber ein paar Jahre könnte ich da, glaube ich, gut leben.
Okay, dann der nächste, du kennst ihn, das ist Rockmusik.
Ja, ich muss dir leider sagen, dass ich nicht so die Rockerin bin. Ich höre auch nicht so super viel Musik, muss ich sagen. Ich höre gerne Podcasts, sonst höre ich Musik hauptsächlich, wenn ich Sport mache, weil ich mich zum Beispiel gar nicht konzentrieren kann, wenn ich Musik höre. Also ich kann nicht lesen oder irgendwelche Uni-Sachen machen, während ich Musik höre. Sonst mag ich deutschen Hip-Hop ganz gerne. Finde den auch sehr motivierend, wenn man zum Beispiel Sport macht, so Casper, Prinz Pi oder Kontra K. Ja, ansonsten höre ich ehrlich gesagt ein bisschen die Charts oder Spotify.
Habe ich mir fast schon gedacht. aber das ist ja bei den meisten Gästen so. Also ich kann die ja echt an, na gut, 2 Händen abzählen, die Rockmusik wirklich gut finden. Ja. Deswegen kommen wir zum nächsten Begriff. Es ist ein Begriff, der immer wieder in meinem Podcast vorkommt und du hast jetzt auch schon sehr häufig in dem Interview darüber gesprochen, das ist nämlich Reisen.
Ja, ich reise sehr, sehr gerne und habe das große Glück gehabt, auch schon sehr viel in meinem Leben reisen zu können. Also ich habe zum Beispiel, nachdem ich mein Abi gemacht habe, in Neuseeland gearbeitet und habe mit dem Geld, was ich da verdient habe, dann Neuseeland, Australien und Asien bereist. Das hat mir super gefallen. Habe dann letzten Sommer eine Europareise gemacht. Also haben eine Campingreise mit dem Auto durch Europa gemacht. Das war super cool. Und jetzt war ich halt gerade in New York und bin danach direkt nach Bangkok geflogen und habe nochmal eine Asienreise hinten dran gehängt.
Und was gibt dir das Reisen konkret?
Es gibt einem einfach einmal Zeit abzuschalten und sich zu entspannen, aber auch neue Menschen kennenzulernen oder mal Zeit über sich selbst nachzudenken und was man machen möchte jetzt mit dem neuen Jahr und einfach mal komplett alleine zu sein und nur auf sich zu hören und nicht noch auf seine Freunde oder seine Eltern, sondern seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube auch, dass es einen sehr viel weiterbildet und man lernt auch ganz andere Kulturen kennen und wie anders Menschen in anderen Ländern sind und was für gute Sachen die dort auch machen und kann sich da auch Sachen abgucken oder kann auch sagen, wie glücklich man manchmal ist, dass man in Deutschland lebt und dass der Zug immer dann kommt, wenn er kommen soll. Das hat auch seine Vorteile.
Ja, das wollen die meisten aber nicht wahrhaben, ne?
Nee, klar, und wir schimpfen alle immer über hohe Steuern, aber sehen dann auf der anderen Seite auch nicht, dass bei uns alle Leute zur Schule gehen oder dass es ein vernünftiges Müllsystem gibt oder Transportationssystem oder dass die Autobahnen ausgebaut sind. Da haben wir das hier schon echt gut.
Der nächste Begriff. Da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Streitschlichtung.
Streitschlichtung, wie kommst du denn darauf? Woher weißt du das denn?
Tja, das habe ich gelesen.
Das ist ja lustig. Also ich bin ausgebildete Streitschlichterin. Ich habe in der auf dem Gymnasium eine Streitschlichterausbildung gemacht. Ich habe super viel in meiner Schulzeit gemacht und fand das ganz interessant und habe dann halt als Streitschlichterin so ein bisschen gearbeitet. Und das ist halt, in der Welt gibt es viele Streitigkeiten und ob es jetzt bei Freunden ist oder innerhalb von Familien. Und es ist halt immer ein Problem, dass Menschen nicht offen miteinander reden. Und das war auf jeden Fall ein guter Kurs, um zu lernen, miteinander offen zu reden und das so ein bisschen zu koordinieren und sich auch mehr versuchen, sich auf andere einzustellen und sich in andere hineinzuversetzen.
Spannendes Thema. Aber kommen wir zum nächsten. Das ist auch ein spannendes Thema. Startup Weekend.
Startup Weekend. Ja, es ist super cool. Und zwar geht es darum, dass man 54 Stunden hat und um dort ein eigenes Business zu gründen, also zu entwickeln. Es fängt immer, also das haben wir organisiert an der Leuphana-Universität mit einem sehr, sehr coolen Team. Und am Freitag ist es so, dass die Leute, die irgendwelche Business-Ideen haben, dürfen vor der gesamten Mannschaft ihre Ideen pitchen. Und dann werden die besten Ideen nominiert und dann finden sich Teams zusammen und die haben das ganze Wochenende Zeit, an diesen Ideen zu arbeiten und die weiterzuentwickeln. Und wir haben halt dann komplett Essen gestellt, komplett die Räume. Wir hatten Mentoren, also Leute, die schon gegründet haben oder aus der Arbeitswelt kommt oder die Geldgeber sind für Startups eingeladen und die besuchen dann die ganzen Teams und reden mit denen und geben die dann Ratschläge und am Sonntag wird das dann vor einer Jury präsentiert und die besten Ideen werden nominiert. Und das war auf jeden Fall, also da waren super viele engagierte und interessante Leute dabei und das hat richtig Spaß gemacht und das machen wir jetzt auch wieder. Das ist Ende April dieses Jahr.
Hast du dich mit dem Thema Barcamp auch schon mal auseinandergesetzt?
Noch nicht so richtig, aber du hast es mir auch schon erzählt. Ich möchte auf jeden Fall da das jetzt mal auch mal ausprobieren oder mitmachen.
Das Barcamp vielleicht für die Hörer, das ist ja so eine sogenannte Unkonferenz. Das heißt, man geht dahin ohne einen konkreten Plan. Das heißt, es gibt keine festgelegten Vorträge, sondern man geht dahin, stellt Themen vor, die man gerne vorstellen möchte. Und der, der Interesse hat, der geht dann dahin. Und es finden immer parallel 4 bis 5 Vorträge statt. Und Schleswig-Holstein gehört mit zu den Ländern in Deutschland, die sehr viele Barcamps auf die Beine gestellt haben. Also Flensburg, Kiel und jetzt auch Lübeck. Und das ist ein Riesen-Run und wird auch immer größer. Hängt auch damit zusammen, dass es sehr viele Coworking Spaces jetzt auch gibt.
Ja, wann ist denn das nächste in Lübeck?
In Lübeck ist es Anfang Dezember 2017.
Das ist ja doch hin.
Das ist noch ein ganzes Stück hin. In Kiel ist es im August wieder und ich glaube in Flensburg dann im Mai.
Werde ich mich mal mehr mit befassen. Das
Ja,
klingt
also das ist ein
spannend.
spannendes Thema und das Thema Finanzen und so, das kam auch häufiger vor. Also ich glaube in Hamburg auf dem Barcamp, da war der Finanzvisier auch ein Thema. Also er wurde da lobend erwähnt.
Ja,
Das habe ich dann über Twitter erfahren.
Ja, der andere Podcast mit dem Finanzvisier gefällt mir auch sehr gut. Ich mag es auch, dass ihr euch beide immer so ein bisschen darum streitet, über das passive und aktive Investieren. Ist sehr interessant.
Ja, also da haben wir auch interessante Themen für das Jahr 2017. Aber freut mich, dass er dir auch gefällt.
Sehr schön.
So, dann kommen wir zum letzten Begriff und ich glaube, der fasst auch sehr viele Aussagen von dir zusammen. Es ist nämlich Eigeninitiative.
Eigeninitiative ist super wichtig, um weiterzukommen und um das zu finden, was einem wirklich Spaß macht. Man muss halt viel ausprobieren, vor allem als junger Mensch. Und man muss sich auch manchmal eingestehen, dass Sachen, die man macht, einem nicht so 100% Spaß macht und dass man auch den Mut hat, in eine andere Richtung zu gehen. Aber es ist halt wichtig, dass das von sich auskommt und dass man durch Eigeninitiative auch einem potenziellen Arbeitgeber zeigt, was wirklich in einem steckt, weil das wissen die dann auch wirklich zu schätzen.
Und diese Mentalität, dass man auch mal hinfallen muss und wieder aufstehen muss, die hast du dann auch schon verinnerlicht.
Ja, also ich hatte schon so viele Absagen in meinem Leben bei irgendwelchen Bewerbungen oder auch bei Uni-Bewerbungen. Man muss halt weitermachen und dann im Endeffekt habe ich das gefunden, was mir wirklich Spaß bringt, aber man muss 100 Mal auf die Nase fallen. Ich habe 100 Bewerbungen geschrieben, wo mir abgesagt worden bin, aber bei der einen super cool wurde ich dann angenommen. Also das Leben besteht halt nicht nur aus positiven, sondern auch aus negativen Momenten, aber man muss halt immer das Beste machen und man muss vor allem weitermachen und weiter hart arbeiten.
Ich fand das Gespräch mit dir wirklich super spannend, Feline. Hab vielen Dank dafür. Und ich glaube, ich habe da auch noch mal einige Sachen mitgenommen. Und ich glaube, da waren auch sehr viele motivierende Aussagen drin. Von daher, hab vielen Dank.
Das freut mich. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Mühe, die du dir immer gibst mit deinem Podcast. Und ich freue mich auf 2017 und deinen neuen Podcast.
Ja, ich mich auch. Und du bist ja eine der ersten in den Podcast-Interviews und ich bin auch sehr gespannt, wie der Podcast dann ankommt, aber der wird mit Sicherheit sehr gut ankommen.
Hoffe ich.
Alles klar. Ich wünsche dir alles Gute, Feline, und dann mach's mal
Ich
gut.
dir auch. Danke. Ciao, ciao.
Ciao. Ja, das war das Interview mit Feline und ich hoffe, es hat dir eine Menge Spaß gemacht, uns zuzuhören. Wenn du Gefallen an diesem Podcast hast und auch schon mehrere Folgen gehört hast, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes von dir, weil nur dann habe ich die Möglichkeit, auch dort sichtbarer zu bleiben. Und von daher ist es sehr, sehr wichtig, dass regelmäßig Bewertungen kommen, damit man einfach weiter vorn zu finden ist und noch mehr Leute auf das Thema Finanzen, Geldanlage aufmerksam machen kann. So, ich habe diesmal noch zwei Bewertungen für dich. Die eine stammt von Mardo 1986 und er schreibt: Finanzielle Bildung verständlich rübergebracht. Ich bin vor über einem Jahr als völliger Finanzneuling über den Finanzvisier-Blog zu diesem Podcast gekommen. Viele Podcast-Folgen, Blog-Einträge und Fachbücher später habe ich nicht nur meine Finanzen geordnet, sondern helfe auch anderen dankbaren Familienmitgliedern, den gröbsten Unfug zu vermeiden. Vielen Dank dafür und weiter so. Ja, Mardo, herzlichen Dank für die Bewertung. Das freut mich natürlich, dass du dieses Wissen, was du dank des Podcasts oder der unterschiedlichen Blogs gesammelt hast, dass du das eben auch weitergeben kannst an die Familie. So soll es natürlich sein. Und die zweite Bewertung kommt von Detla123. Er schreibt: Toller Finanzpodcast. Toller Podcast mit Tiefgang. Die Mixtapes gefallen mir sehr gut. Für mich gehören zum Beispiel finanzielle Sicherheit und Berufung sehr eng zusammen. Mir gefällt die Ansicht von Daniel. Sinnvolle Investments und das hier und jetzt dabei nicht vergessen. Vielen Dank und weiter so. Gruß, Moritz. Ja, Moritz, vielen Dank. Das freut mich natürlich, dass du sowohl die Finanzpodcasts als auch die Mixtapes mit etwas anderen Themen gut findest. Ist ja nicht bei jedem so, aber ich kann das auch völlig nachvollziehen. Und ich danke dir herzlich für die Bewertung. Und wir hören uns schon in der kommenden Woche mit einem neuen Mixtape wieder. Bis dahin, mach es gut. Ciao.